Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen des Gotteswortes in unseren Herzen bitten. In Jesu Namen. Liebe Gemeinde, wir haben nun schon die Jahreslosung gelernt und das lernt sich immer ganz gut mit Bewegungen. Das ist nicht nur für die Kinder ganz gut, sondern auch für uns. Also ich merke das an mir, was ich einmal so umgesetzt habe mit Bewegungen, das habe ich dann auch gelernt. Es gibt ja solche sogenannten kinästhetischen Typen, die also bei der Bewegung lernen. Kinesis, die Bewegung, aesthesis, das Aufnehmen. Also sie nehmen mittels Bewegung auf. Nun sitzt ihr brav in der Kirchenbank und bewegt euch nicht. Und ich hoffe auch, dass ihr trotzdem das aufnehmt jetzt, was ich zur Jahreslosung zu sagen habe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Was ist das, Liebe? Wir haben ja in unserer deutschen Sprache nur ein einziges Wort für so viele Bedeutungen des Wortes Liebe. Und das macht tatsächlich eine Beschreibung, was denn Liebe ist, so schwierig. Da hatten es die alten Griechen zur Zeit des Apostels Paulus deutlich leichter. Sie haben für unterschiedliche Bedeutungen der Liebe 4 Worte zur Verfügung. Schauen wir uns die mal an. Da ist zuerst das Wort Eros für Liebe. Wir kennen das aus dem Fremdwort Erotik. Es geht um Leidenschaft, um Begehren. Nach der Ansicht griechischer Philosophen ist das das Urbild der Liebe, der Wunsch nach körperlicher Nähe, nach Erfüllung. Auch an der Freude mit eben am Schöpfungswerk Gottes mitzutun. Nicht? Auch Freude zu haben an diesem Schöpfungswerk, an der ehelichen Liebe. Das ist nichts Böses oder Anrüchiges, sondern das ist ein Mitwirken an der Schöpfungsordnung und Freude Gottes. Und da sind wir schon beim zweiten Wort, dem Wort Storgä. Das ist die Familienliebe. Und die Liebe also der Familienmitglieder untereinander. Wenn man es damit übertreibt, wird daraus eine Affenliebe. Ich hatte mal in meiner Heimatgemeinde eine Frau, der Junge konnte machen, was er wollte. Also allen Unsinn anstellen. Und nicht nur kleinen, sondern auch großen. Sie hat ihn immer wieder entschuldigt. Egal, was er tat. Ihr Prinzchen. Also das kann auch übertrieben werden. Die Liebe muss auch in der Ordnung Gottes, in der guten Ordnung, in der Hierarchie und Ordnung Gottes auch stehen. Man darf sie auch hier nicht übertreiben. Aber diese Familienliebe, diese Storgä, ist nach Aristoteles auch die Grundlage des Staates. Aus dieser Familienliebe, aus dem Oikos, dem Haus, dort wo man wohnt und diese Liebe übt, baut sich die Ökonomie auf. Also das Staatswesen ist fundiert in der Familie. Also je besser es in den Familien geht und Familien unterstützt werden, umso besser geht es auch im Staatswesen. Das gehört zusammen. Und das dritte Wort ist die Philia. Es hat eher die Bedeutung von Freundschaft oder von Interesse und Neigung. So ist der Philosoph ein Freund der Weisheit. Der Philologe ein Freund der Wissenschaft vom Wort. Oder ein Philanthrop ein Freund der Menschen. Was einem wichtig ist, womit man gern Zeit verbringt, was so etwas wie ein Hobby sein könnte, das drückt das Wort Philia aus. Sie ist also gar nicht unbedingt nur auf Menschen bezogen, Freundschaft, Philia, Freundschaft, sondern auch auf Dinge, auf Interessen. Und der vierte Begriff ist die Agape. Sie beschreibt die Zuwendung zu anderen Menschen unabhängig von Sympathie oder Freundschaft. Sie wird gelebt ohne Ansehen der Person. Menschen tun anderes Gutes, sie helfen, weil sie es können und weil es nötig ist, ohne zu fragen, ob es jemand verdient hat oder nicht. Das ist bei der Philia anders. Da kann man die Liebe entziehen, da muss man sie nicht haben, aber in der Agape ohne Ansehen der Person. Ja, wenn in der Bibel das Wort Liebe steht, dann ist meist genau dieser Begriff, also Agape, verwendet. So sagt Jesus zum Beispiel im Doppelgebot der Liebe, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und da steht im Griechischen Agape. Es geht um die persönliche Zuwendung. Oder Jesus Christus spricht in der Bergpredigt von der Feindesliebe. Oder er redet im Gespräch mit Nikodemus davon, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Und wieder heißt es im Urtext Agape. Oder im Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, auch hier. Die Liebe, die alles erduldet, alles erträgt, sich nicht aufbläht und die bleibt, niemals aufhört. Wenn Jesus mit seinen Jüngern davon spricht, dass man an ihrer Liebe zueinander die frohe Botschaft von Jesus Christus erkennt, dann steht da auch Agape. Die Jünger sind also nicht zusammengekommen, weil sie sich so mögen, Eros, oder in Freundschaft gemeinsame Interessen pflegen wollen, Philia, oder weil sie miteinander verwandt sind, Storge, sondern weil sie die Liebe Christi erfahren haben. Deshalb. Und wenn Johannes in seinem Brief an die Gemeinde schreibt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, dann ist es auch diese Agape. Die Liebe kommt von Gott und sie landet beim Menschen. Diese Liebe kommt nicht aus uns heraus, die Agape-Liebe, sondern sie ist in uns eingegossen. Die Liebe Gottes ist in euch eingegossen durch den Geist, der euch geschenkt ist. Sagt der heilige Paulus auch im Umfeld seiner Auslegung zur Taufe. Da ist das nämlich passiert. Und der heilige Paulus schreibt an anderer Stelle, die Liebe zu Christi treibt mich an. Da steht auch das Wort Agape. Die Liebe zu Christus treibt mich an. Ja, die Liebe kommt von Gott eingegossen. Und sie will weitergegeben werden, wie eine Brunnenschale, die erst einmal von oben her gefüllt werden muss und dann überfließen hin in die nächste Brunnenschale, das heißt zum anderen. Was erleben die Menschen an göttlicher Zuwendung für ihr Leben? Und wie gehen deswegen Menschen miteinander um? Ihr Leben ist geprägt von Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme, von Hilfe, von Zuwendung, jedenfalls so sollte es sein. Schauen wir uns mal die Situation in Korinth an, an die hat ja Paulus geschrieben. Paulus schreibt an dieser Stelle seines Briefes, also im Schlusskapitel bei den Grüßen, keineswegs zufällig von der Liebe, sondern es gibt ja einen konkreten Anlass dafür. Das Leben der Gemeinde in Korinth war kompliziert, es war angespannt, es war von Streit geprägt und das war ja auch kein Wunder, weil in dieser Gemeinde kamen alle möglichen Völkerschaften und auch Religionserfahrungen, kulturelle auch Unterschiede zusammen. Korinth war eine Hafenstadt, eine von unter Caesar 44 vor Christi Geburt gegründet, dann explosionsartig gewachsen auf über 100.000 Einwohner und man weiß, was so in Hafenstädten los ist, wer schon mal in Hamburg war, da sind auch sehr viele und da geht es auch nicht immer sehr gesittet zu, jedenfalls in manchen Vierteln und so war es auch dort in Korinth. Und da eine kleine Gemeinde vielleicht von 200 Seelen. Nicht so homogen Familie wie in Weigersdorf, sondern ganz, ganz, ganz viel unterschiedliche Völker, kulturelle Erfahrungen, Mentalitäten und auch ehemalige, ja auch Religionen. Ganz bunt, ein Melting Pot, würde man heute sagen. Und das machte die Sache natürlich kompliziert. Da gab es fromme Menschen, denen ihr Glaube wichtig war, die ihren Glauben lebten, denen es ein Anliegen war, die Gaben, die Gott ihnen geschenkt hatte, in der Gemeinde auch einzusetzen. Aber dieses Miteinander war zu einem Wettbewerb geworden und zu einem Feld, auf dem sich die Menschen gegenseitig bewerteten. Wer kann es besser? Was ist besser? Was ist wichtiger? Und daraus ergab sich natürlich die Frage, wer ist wertvoller, wer ist wichtiger? Darunter kann eine Gemeinde nur leiden, weil die guten Gaben Gottes nicht füreinander verwendet werden, sondern gegeneinander. Das muss zu Streit führen und kann zu keinem guten Ergebnis führen. Der Zusammenhalt in der Gemeinde wurde auf eine harte Probe gestellt. Die Gemeinde drohte, verloren zu gehen, auseinanderzubrechen. Sie lebten schon nebeneinander, getrennt in unterschiedliche Grüppchen. Apollos, Kephas. Nicht einmal das Abendmahl konnten sie mehr gemeinsam feiern, saßen an verschiedenen Tischen. Immer die zusammen, die sich mochten oder ähnlicher dachten oder der gleichen sozialen Schicht angehörten. Ist das Gemeinde? Tut euch das gut? Hat das eine Zukunft? Ist das einladend für andere, für Außenstehende? Paulus wirbt um die Gemeinde. Er kritisiert sie nicht so, dass Menschen sich beleidigt zurückziehen. Er spricht ihre Stärken an und zeigt, wie jeder Einzelne einen hilfreichen Platz im Gemeindeleben finden kann. So wie der menschliche Körper nur funktioniert, wenn die einzelnen Organe und Körperteile ihre jeweiligen Aufgaben an ihrem Platz übernehmen. Auge muss Auge sein und darf nicht Nase werden wollen. Jeder an seinem Platz, jedes Organ tut das, wozu es von Gott vorgesehen ist. Eine Debatte darüber, welche Körperteile wichtiger und welche Organe hilfreicher sind als andere, schadet nur dem Funktionieren des ganzen Körpers. Denn was will das Auge ohne die Arme oder die Beine tun? Und die Arme und Beine ohne das Auge? Es gehört alles zusammen. Und dann redet Paulus von der Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, Agape. Sie allein ist es, die eine Gemeinde zu einer Gemeinde macht. Nicht nur der Glaube, sondern auch die Liebe. Wie Martin Luther so schön sagt, oder er bezieht sich auf den Galaterbrief, der Glaube ist der Täter, die Liebe ist die Tat. Beides gehört zusammen. Und Martin Luther sagt so schön, die guten Werke, die Liebe, folgen dem Glauben wie Schatten dem Licht. Es gehört zusammen. Seid nicht nur Hörer allein, sondern auch Täter, haben wir im Wochenlied gesungen. Die Liebe allein kann Menschen so zusammenhalten, dass sie die Gemeinschaft erleben und Jesus Christus mit ihnen, unter ihnen und bei ihnen lebt. Dann nämlich ist die Gemeinde ein Ort, an dem sich niemand um seinen Platz mit anderen streiten muss. Ruhig mal nachgeben und sich auch freuen an den Gaben der anderen, auch der jungen Leute. Ruhig auch mal Platz lassen, dass sich ein junger Mensch auch mal ausprobieren kann in der Gemeinde mit seinen Fähigkeiten. Und dankbar dafür sein, wie viele Fähigkeiten eurer Gemeinde geschenkt sind. Und die kommen ja erst raus in der Krise, wenn mal einer krank ist oder wenn der Pfarrer mal nicht da ist. da merkt man erstmal, auch so viel Potenzial steckt in uns. Wenn alles immer glatt läuft, es funktioniert, da frage ich mich ja nicht, was kann ich tun? Funktioniert ja alles. Ja, manchmal sind Krisen auch ganz wichtig, dass wir unsere Potenziale auch erkennen und dankbar erkennen und fördern. Niemand muss um Ansehen und Einfluss und Macht kämpfen. Jedem ist sein Platz gewiesen, geschenkt. Und dann tue ich das, was ich kann, und ich bringe mich so ein, wie ich gebraucht werde und wie es den anderen und der Gemeinschaft gut tut. Das ist ein schönes Bild von der Gemeinde. Dass hier die Liebe wichtig ist, dass man hier Geduld miteinander hat, dass man hier nicht andere nach hinten und sich selbst nach vorne schiebt, dass den Menschen ihre Fehler nicht aufgelistet und vorgehalten werden, dass man auch mal mit Worten daneben greifen kann, dass man nicht gleichgültig mit der Not anderer Menschen umgeht oder andere Menschen lächerlich macht oder hinter ihrem Rücken redet, anstatt sie selbst mal anzusprechen. Denkt an die Gemeinderegeln. Erstmal unter vier Augen und wenn es dann nicht läuft, die Gemeinde mit dazu zu zählen. Das ist wichtig. Wie schön zu erleben, dass man einander vertraut, dass man gemeinsam betet, gemeinsam singt, gemeinsam glaubt, gemeinsam hofft, gemeinsam auch das Schwere im Leben erträgt. Das ist auch eine wichtige und gute Erfahrung. Wir hatten auch einen schweren Krankheitsfall in der Gemeinde und viele haben gebetet, ihn besucht, musiziert. Da hat man gemerkt, wie gerade so ein schwerer Leidensfall wirklich die Gemeinde wieder belebt, wenn man betet. Das ist Gemeindeaufbau. Anfechtung und gemeinsam ertragenes und getragenes Leid ist Gemeindeaufbau. Meine Lieben, alles, was in der Gemeinde wichtig ist, die Gaben, die Gott verschenkt hat und die im Dienst der Gemeinde eingesetzt werden, also Gemeinde zu leiten, Gottesdienst zu lesen, zu beten, zu singen, den Altar zu schmücken, sauber zu machen, vom Glauben zu reden, andere anzusprechen und einzuladen, all das hat seinen Platz und seine Zeit. Es ist aber vergänglich. Das, was in der Gemeinde lebt, was sie zusammenhält und was in die Zukunft führt, das bleibt ewig. Die Liebe, Agape. Für Gemeinde und Kirche ist das auch entlastend. Alle Auseinandersetzung darum, was richtig und falsch ist, was zeitgebunden, modern ist, was Tradition ist oder was der Vergangenheit angehört, das alles verliert seine Bedeutung, weil wir davon leben, dass Christus uns liebt, seine Liebe eingegossen ist in unsere Herzen und weiterfließen will. Seine Liebe ist es, die uns glauben, leben und hoffen lässt. Seine Liebe ist es, die uns einmal sterben und die uns auferstehen lässt. Seine Liebe ist es, die uns in die Ewigkeit führt. Dann verlieren auch Glaube und Hoffnung ihre Bedeutung. Im Himmel brauchen wir nicht mehr zu glauben und nicht mehr zu hoffen, weil dann ist die Hoffnung erfüllt und wir sehen den Glauben. Und dann ist es nicht mehr Glauben, wenn wir ihn sehen. Hier wandeln wir im Glauben, dort dann im Schauen, sagt der heilige Paulus. Denn dann werden wir sehen, was wir geglaubt und gehofft haben, weil wir von Jesus Christus geliebt werden. Da wird die Jahreslosung sprachlich eine Aufforderung zu einer Einladung. Weil wir so geliebt werden, bestimmt die Liebe unseren Umgang miteinander. In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Kirche. Und nicht vergessen, Kochlöffel, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Selbst Arbeiten, auf die ihr überhaupt keine Lust vielleicht habt, die gehen dann viel leichter, wenn wir diesen Spruch im Ohr und im Herzen haben. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu.